Hallo.
Da ist er wieder. Das ist allerhand, muss ich sagen.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit Jim. Hallo Jim.
Hallo.
Und mit Raul.
Hallo. Ja, servus.
Oh. Und wir haben das Krümelmonster noch dabei.
Krümel, genau. Ich dachte mit einer Sendung, Jim, du bringst uns was?
Oh ja, man hat mich gepeitscht und geschlagen, um gebeten, etwas zu kreieren hier für
den heutigen Tag. Das heißt, jedes Mal, als würden wir Gewalt oder Druck ausüben, du wirst hier zu nichts gezwungen, das ist alles ein Raum voller Liebe.
So, jetzt hört ihr es auch mal da draußen, meine leicht übertriebenen Anspielungen.
Du gehst gleich wieder in den Keller.
Ja, die Kiste, bitte öffne sie. So. Genau. Aber das darf, kann man ja eigentlich schon keine Witze mehr machen, denn die Realitäten sehen oft viel schlimmer aus.
Das stimmt.
So, also, ja, ich mache hier sehr gerne eine Sendung heute und mit einem ungewöhnlichen Thema, was mir schon lange im Kopf rumschwirrte und ich es immer wieder verschoben habe. Es gibt ein Pendant zu dieser Sendung, da wird es um die Jazzgitarre gehen und heute geht es um eine Sendung, da geht es allgemein um Let There Be Drums und in Klammern and Percussion, Klammer zu, Ausrufezeichen. So heißt die Sendung.
Doppelpunkt.
Und das heißt, wir hören heute, weil ich manche Stücke einfach länger spielen muss, vier nur. Das heißt, es könnte kürzer werden. Yeah. Aber es wird natürlich beeindruckend für alle Fans, die mit Schlagzeug irgendwas am Hut haben. Mal sehen, ob man da meinen Geschmack teilen kann. Ich habe vier Beispiele ausgewählt, wo es eigentlich eine Frechheit ist, dass man die eigentlichen musikalischen Dinge zum Teil dieses Stücks gar nicht hört, wie zum Beispiel zwei Stücke von Steve Kahn, einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen. Der kommt dann irgendwann mal zum Tragen bei dieser Gitarrenfolge. Aber wir konzentrieren uns heute auf das Schlagzeug und überall da, wo es also wenn es nicht sowieso total im Vordergrund steht, ist es immer wichtig, vor allen Dingen beim letzten Stück, dass man sich insbesondere auf das Schlagzeug konzentriert, damit man rafft, wie unfassbar das zum Teil ist, was da gespielt wird. Von leicht federnd bis unfassbar virtuos und bewegend, beeindruckend, bis hin zu einem Rockstück am Ende, also einem Art-Rockstück am Ende, wird viermal was geboten, wie ich finde. Und wir steigen ein in die Show mit einem Stück von Steve Kahn, von seiner unfassbar guten Platte Got My Mantle, die leider nur als CD erschienen ist. Und zwar 1997 in USA und in Japan und dann 2005 mit einer Reissue auch nur auf CD auf ESC Records in Deutschland. Und das ist ein für ihn eher ungewöhnliche Platte, weil es nur eine Trio-Platte ist in dem Fall. Aber die Leute, die sich da versammeln, sind unfassbar gut. Man müsste eigentlich auch die Gitarrenarbeit von Kahn jetzt hier zu hören, aber da ich ja das Schlagzeug in den Vordergrund stelle, wird es anders sein. Steve Kahn, John Patitucci, ein unfassbar guter Bassist und Jack DeJohnette, der leider Ende letzten Jahres verstorben ist, einer der besten Jazz-Schlagzeuger oder beeindruckendsten und ideenreichsten Schlagzeuger, die ich kenne, der hier in diesem Beispiel, was wir jetzt gleich hören, super leicht und federnd, aber unglaublich virtuos und ja, Musik affin, also unglaublich gefühlvoll, was spielt. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das empfindet und wie ihr das überhaupt findet, das Stück. Und es ist auch ein Stück, was brutalst gut aufgenommen ist. Also wer sich mit produktionstechnischen Dingen befassen möchte und das sich entsprechend auch anhören kann, unglaublich gut. Es ist ein Lied, was lang ist und ich werde 1:20 daraus spielen, weil wir hören heute nur vier Stücke. Und da werden wir Steve Kahn kaum noch hören. Patitucci hat vorher ein monströses Bass-Solo abgeliefert und das geht dann über in den Schlagzeugteil. Am Ende in einem Schlagzeug-Solo von Jack DeJohnette. Und das Ganze fußt auf ein Stück, das heißt RPDD. Und das ist eine Coverversion von Ornette Coleman. Und das hat 61 aufgenommen, 62 herausgegeben auf seiner Platte Ornette. Und RPDD heißt übersetzt der hat die ganzen Titel auf der Platte immer abgekürzt und es soll heißen Relaxation of the Poet to Daydreaming. Aber das am Rande. Wir hören jetzt rein und also ich bin völlig geflasht. Mal sehen, was ihr sagt. Ist so krank gut gespielt, so musikalisch gespielt, so unfassbar gut getimed und ideenreich. Also mir kommen die Tränen fast, wenn ich das höre.
Ja, und trotzdem diese Spontaneität, dieses, na, das ist ja viel Improvisation, also nicht nur, klar, aber was mich da immer wundert, ist diese, so, das ist ja auch wirklich, wie du vorher gesagt hast, extrem gut aufgenommen, so nah am Schlagzeug und die man kriegt die Dynamik wirklich von dem Schlagzeug mit, die wie er das voll in Kontrolle hat. Und er selber ist das Schlagzeug. Also das ist ja, ich frage mich immer, es gibt eine Frage hier von Stamina. Also wie kann man, das ist ja physisch auch. Ich meine, diese Profis, die können so leicht spielen, dass die wirklich auch Ausdauer haben. Aber ich finde auch, wie er Energie reinbringt, das ist mit Trommel wird sehr musikalisch und das ganze, diese ganze Stück kommt zusammen, aber der treibt das schon in dem Moment, zumindest in dem Ausschnitt, was wir gehört haben. Und ja, man fragt sich, man hat auch den Eindruck, das ist ein Riesenset, was er spielt. Ich weiß nicht, ob das so groß ist am Ende ist, ne, aber der, also was ich schön finde, ist tatsächlich auch, weil die Aufnahme so gut ist, dass man wirklich auch unglaublich nah am Schlagzeug ist und man merkt, mit welchem, wie filigran er diese Schlagzeug spielt und seine Lautstärke dosiert. Das ist, und die Geschwindigkeit ist unfassbar.
Ja, dieses räumliche, also man hört das perfekt, ja, über die Kopfhörer, die räumliche. Wir sind in den frühen 60ern, ne?
Sagt das wir du? Sind 97 sind wir.
97? Oh, okay.
Also ich glaube, so gut hätten sie es nicht in den 60ern aufnehmen
können. Das ist die Frage, ja. Jedenfalls, das klingt einfach fantastisch. Und man, ja, ich bin ja eher Rock-Schlagzeuger gewohnt, aber ich muss sagen, dass Jazz-Schlagzeuger ist ein anderes Universum. Das kannst du hier nur erahnen, was dahinter steckt. Wahnsinnig beeindruckend. Und dann auch schön zu hören, wie der Bass das Schlagzeug begleitet, also die bildende Einheit, und die Gitarre ganz bewusst gegenläufige Akzente setzt. Ganz bewusst, normalsterblicher, wie ich hätte gesagt, oh, Entschuldigung, ich habe mich verspielt. Aber nein, du merkst, es ist bewusst so gesetzt. Und eine Frage noch, köpfe mich nicht, aber der Name, ich kenne, ist das ein Bruder von Chaka Khan, der Khan? Wer ist das? Ich kenne den Namen nicht. Muss man den kennen?
Steve Khan ist der, Steve Khan, ist der Sohn ist von Sammy Khan. Er selber hat sich dann K-H-A-N geschrieben, aber er wird eigentlich C-A-H-N geschrieben, hat sich umbenannt, und Sammy Khan war einer der bekanntesten und mehrfach, ich glaube sogar Oscar-prämierten Liedtexter.
Und er selber ist ein ganz berühmter Jazzgitarrist.
Er ist ein berühmter, okay. Also ein bekannter Jazzgitarrist, der auch zum Beispiel für Steely Dan oder sich alle möglichen Sachen gespielt hat. Mhm. Und also der eigentlich aus Los Angeles kommt, 47, glaube ich, geboren. Und aber wie gesagt, das werde ich alles ein bisschen vertiefen, wenn ich ihn selber zu Gehör bringe in der Gitarren-Jazz-Folge, die irgendwann folgen wird. Hier muss das Augenmerk erstmal auf Jack DeJohnette gerichtet sein. Die Platte selber, Got My Mantle, ist absolut brillant. Jedes Stück davon ist absolut fantastisch. Steve Kahn selber ist dafür bekannt, dass er eine ganz eigene Fusion-Jazz-Sprache Anfang der 80er entwickelt hat, aber da komme ich dann irgendwann nochmal zu. Und Jack DeJohnette selber ist eine total interessante Figur, der eigentlich mit Klavier angefangen hat seit seinem 14. Lebensjahr und dann wechselt er auf der Highschool ans Schlagzeug. Vorbild damals Max Roach. Vom Stil her hat er aber dann später eigentlich eher Elvin Jones und Tony Williams so ein bisschen als Vorbilder gehabt. Ganz bekannte, sehr polyrhythmisch spielende Leute. Und der hat alles gemacht, von Free Jazz bis Begleitung. Ganz bekannt sind seine Trioaufnahmen mit mit Keith Jarrett und Gary Peacock. Da gibt's diverseste Sachen. Und hat wirklich ein riesiges Spektrum an Sachen gemacht. Und zum Glück hat es irgendwann geklappt, dass Steve Kahn ihn mal zu dieser Trio-Platte gemacht hat. Die eigentliche Besetzung von Steve Kahn, die stelle ich bei anderer Gelegenheit vor. Wir hören übrigens gleich noch ein Steve Kahn-Stück, wo es ein weiteres unfassbares Schlagzeug-Solo geben wird. Am besten gehen wir da einfach hin, weil wie gesagt, zu Jack DeJohnette sich weitergehend zu informieren wäre klasse. Toll wäre vor allen Dingen, wenn man sich das Stück mal ganz so anhört, weil auch die Gitarren-Soli, die da gespielt werden von Kahn, fantastisch sind. Eine geniale Coverversion von diesem Ornette Coleman-Stück, der eigentlich immer hart am Free Jazz war. Und John Patitucci ist auch ein brutaler Meister seines Akustikbasses. Also, wie auch immer. Das ist der Einstieg. Und wir wechseln jetzt zu einem weiteren Steve Kahn-Stück. Das nennt sich Mama Chola. Das ist sehr afrikanisch angehaucht, ist fast 10 Minuten lang. Und da gibt es ein Schlagzeugsolo von Dave Wackel, ein absoluter Technikmeister des Schlagzeugs, der auch als Schlagzeuglehrer und absolute Größe für viele Sessions gebucht wurde und unfassbar technisch gut spielt, wie man jetzt gleich in diesem Solo hören wird, auch auf einem Steve Kahn-Album. Und da sage ich gleich mehr zu. Wir hören mal in das Stück rein und dann werde ich dazu noch ein bisschen was sagen. Das ist eins der krassesten Schlagzeug-Soli, muss man ja sagen, die ich überhaupt kenne. Das ist so krank, was der da spielt. Das ist auch so vertrackt und ideenreich und technisch hochkompliziert. Ich habe mich immer schon total fürs Schlagzeug interessiert. Hätte es eigentlich mal anfangen sollen. Allerdings, um so zu spielen, da musst du schon ein paar Leben und üben. Das ist unglaublich eigentlich. Also für meine Begriffe. Ich weiß nicht, was sagt ihr?
Ja, nee. Also die, ganz andere Stück, also ganz andere Musikrichtung vielleicht oder auch, also zumindest als das erste Stück. Und genau, das ist auch ein bisschen dieses Spagat zwischen Technik, die wirklich hier unfassbar, also wirklich unfassbar, so zu spielen, ist unglaublich. Aber gleichzeitig musikalisch, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen beim Schlagzeug ein bisschen diese Spagat, dass man, klar, man kann technisch super spielen, aber hier, der macht aus diesem Stück und diese minimalistische Begleitung, und man hörte, wenn das Solo war jetzt vorbei und da kam jetzt wieder was anderes, eine unglaubliche Spannung, nur durch den Schlagzeug letztendlich. Und hier war auch diese, ob das die Toms sind, also die Aufnahme ist auch wieder unglaublich gut. Also das ist auch, ohne das würde das auch hier nicht funktionieren, wenn du nicht so wirklich filigran aufnimmst und diese, sind das die Toms, die man auch gehört hat, ne? Die da wirklich auch tatsächlich ja. dazu auch Tönen dann wirklich, also höhere Töne dann produzieren und alles super fein gestimmt und das ist die Mischung aus Handwerk, die Mischung aus sicherlich unglaubliche Sets, was da aufgebaut wurde, die Mischung aus perfekte Stimmung in nicht nur in den Toms, die gestimmt sind, sondern die gesamte Balance von dem Schlagzeug und jemand, der darüber rennt, stoppt und auch wie ich vorher meinte, das ist auch sehr physisch, wobei diese virtuose Schlagzeuger, sag ich mal, haben, es hat ein bisschen was vom Tanzen in der Bewegung, die sie machen, ja, die spielen teilweise so aus dem, nicht aus dem Rhythmus, aber teilweise so desynchronisiert, dass man wirklich auch die zu sehen ist faszinierend.
Also es war faszinierend, wie du eben schon angedeutet hast, Stefan, dass dieses offene Spiel ein schon sehr spannendes musikalisches Stück noch offener und noch spannender und noch intensiver gemacht hat. Das war ja auch kein, also das habe ich erkannt, dass es kein Vierviertel war. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Siebenviertel? Ich weiß es nicht. Aber dieses Gegeneinander und dann wieder zusammenarbeiten mit einem Schlagzeuger, der absolut brillant ist. Du hast eben Handwerk gesagt, ich setze noch einen drauf, Virtuosität par excellence, das richtiger Hörgenuss und man kann richtig süchtig werden nach diesen Schlagzeugen.
Ja, ja.
Also es gibt ja live immer bei Jazzgruppen immer irgendeine Phase, wo dann die einzelnen Musiker auch mal sich auslassen dürfen. Und da gibt es natürlich immer auch tolle Sachen zu sehen. Und das Interessante ist halt, einen intelligenten Aufbau zu haben, dass du nicht einfach wie so ein normales Rock-Solo einfach da versuchst, die Maschine durchzudrehen und am besten mit einer Double Bass da irgend so eine Geschwindigkeit hochzuladen, sondern die spielen hier ultra versetzte, kranke Sachen, wo die wirklich mit beiden Beinen und beiden Armen so völlig krankes, unterschiedliches Zeug spielen. Und das ist absolut faszinierend hier in dem Bereich. Das Lied selber kommt von der Platte von 1990. Public Access heißt die, auf GRP erschienen und auch nur als CD übrigens. Steve Kahn spielt da drauf mit seiner normalen Besetzung, die eine Neuausrichtung oder der Fusion-Rock-Geschichte eine völlig eigene Facette noch hinzugefügt haben. Und zwar am Bass Anthony Jackson, Drums Dave Wackel, früher war es Steve Jordan bei den frühen Aufnahmen, die wir irgendwann demnächst mal hören werden, wo er diesen eigenen Stil kreiert hat, wofür Steve Kahn steht. Dann Steve Kahn an der Gitarre. Percussion gibt's hier auch, Manolo Badrena, aber er hat sich hier, glaube ich, zurückgehalten. Ich glaube nicht, dass er hier reingefunkt hat jetzt in das Solo. Und Wackel hat, also wenn man den sieht, der spielt auch völlig kontrolliert. Der spielt auch, der hält den in der linken Hand wie so ein alter Jazz-Schlagzeuger halt nicht das nach vorne, die beiden Sticks, sondern der sieht völlig akademisch aus und der macht auch keine riesen Aktion da. Der kommt natürlich in Schweiß, aber der ist technisch so gut, dass er diesen Scheiß einfach so hinballert da. Und eben, aber Wallern ist falsch, der streicht das so hin.
Ja, ja,
und
genau.
Das ist, der kloppt da nicht wild drauf, sondern spielt kranken, krummen Scheiß, der unfassbar gut passt. Mhm. Dann diese Ostinato-Begleitung da von Steve Kahn an der Gitarre, klassisch für bestimmte Solo-Geschichten, wenn du Live-Konzerte hörst. Aber wie gesagt, das ist für mich eine Geschichte, die ist 89 aufgenommen in New York und zu Wackel kann man alles Mögliche noch sagen. Der hat mit allen möglichen Leuten von Paul Simon, George Benson, Robert Plant und was weiß ich, wem alles zusammengespielt. und hat diverse eigene Soloplatten, die ich gar nicht so toll finde musikalisch. Also musikalisch, er war jetzt nicht so der für mich der Songschreiber im Jazzbereich, aber er war ein unglaublich guter Begleiter und hat als Sideman mit Bill Connors, Mike Stern, Chuck Loeb und was weiß ich wem alles zusammengearbeitet und ist ein Meister, der aber auf anderen Produktionen von Steve Kahn nicht mehr zu hören ist, wie auch immer. Und das ist halt so, ich weiß nicht, wie das zustande kam, müsste ich mich nochmal einlesen. Steve Kahn hat eine super, also super gute eigene Homepage, wo man manchmal auch zu den Stücken was lesen kann. Vielleicht steht da irgendwas drin, warum die für diese Platte dann auf Dave Weckl kam. Aber wie gesagt, 1990 ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das ist ein Schlagzeug-Solo, was ich schon unfassbar oft gehört habe und was mich einfach, ja, bewegt. Wir kommen zu einem anderen Ansatz und zwar über Kevin Eubanks, seines Zeichens Gitarrist und auch lange Zeit im Fernsehen tätig, dazu komme ich noch. Und der hat in seiner Debüt-LP 1985 erschienen, Opening Night heißt die Scheibe, auch auf GRP aufgenommen und erschienen, auch toll aufgenommen wieder. Da gibt's das Lied Shades of Black, da spielt er mit dem Percussionisten Big Black, der bürgerlich hieß Danny Ray, erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Wir hören uns eine Strecke des Stückes an und hören ein fantastisches Percussion-Solo. Immer wäre es natürlich toll, man könnte das ganze Stück anhören, dann würde man noch viel, viel, viel mehr von der Gitarrenarbeit von Kevin Eubanks auch mitkriegen. Und diese Interaktion von diesen beiden Musikern hier auf einer Scheibe von 85 ist für mich herausragend, ist übrigens auch wunderbar aufgenommen. Das ist das Einzige, warum ich die ganze Sendung so ein bisschen immer zurückgeschoben habe, weil ich nicht wusste, wenn wir das jetzt spielen, die Leute, wenn du das über das Handy hörst oder so, dann ist immer die Frage, kannst du den Sound überhaupt so aufnehmen, der hier relevant ist zu hören? Also jedenfalls ist das ein für mich immer absolut faszinierendes Percussion-Solo gewesen auf irgendwelchen relativ breiten Trommeln. Tja, was sagt ihr?
Ja, das ist immer interessant, weil ich bin ja Schlagzeuger nicht so schlecht machen oder so, aber oft ist es so, man verbindet immer Schlagzeug mit Rhythm Gabor, also ne, jemand, der ein bisschen, ne, hier baut er eine komplette Soundkulisse letztendlich im Hintergrund. Und das Besondere von dieser Percussion ist auch wirklich diese, das ist dadurch, dass er mit den Händen direkt schlägt und arbeitet, kriegt das eine unfassbare Wärme. Du auch hier traumhaft aufgenommen, also du, wenn das, ne, typischerweise sind das wirklich, auch wenn die Instrumente selber sind sehr auch gar nicht oft mit Fell und mit natürliche mineralische Materialien und du hörst das und das kriegt dadurch direkt eine über die Musik hinaus ist das so eine Menschlichkeit, die da ist und gleichzeitig diese Rhythmusgefühl und diese virtuosen Spielen mit nicht nur mit den Trommeln, die was ich spannend finde, ist tatsächlich die Attack von den verschiedenen Trommeln, die Dynamik, die er daraus produziert und in Kombination mit den Musikern, die da spielen, ist die Percussion. Wir hatten mal die Sendung When the Bass Takes the Lead und hier könnte man sagen When the Percussion Takes the Lead, weil die machen jetzt die Musik letztendlich und das ist auch wirklich unfassbar gut aufgenommen, also tolle Stück.
Also ich fand besonders spannend einen Umstand, der mir vorher nie so bewusst geworden ist, weil man so wie ich oder die Musik, die ich höre, Percussion immer noch ein Zusatz ist, der den Sound anreichert und dicker macht oder impulsiver. Aber hier hat man gesehen, dass also die Gitarre war ja sehr, ich sag mal, mikrorhythmisch unterwegs, sehr kleine Figuren, sehr schnell. Ich glaube, um das eng zu begleiten, Schlagzeug ist schon schwierig, aber auf der Percussion kannst du das wunderbar machen. Die sind ja fast parallel gelaufen, diese rhythmischen Figuren zwischen Gitarre und Percussion. Das war mir vorher noch nie so bewusst, wie fein und wie genau du als Percussion-Spieler Instrumente begleiten kannst. Und das habe ich hier zum ersten Mal bei dieser Aufnahme gelernt. Sehr beeindruckend.
Ja, und wie gesagt, dieses Solo selber ist auch wieder ideenreich und total virtuos gespielt und auf so einer etwas breiteren Trommeln, das sind keine normalen Congas. Ich habe jetzt keine Ahnung, müsste ich nochmal schauen in die Scheibe, was er da genau gespielt hat, wenn das angegeben ist. Aber jetzt nochmal kurz zu den Musikern selber. Also Danny Ray alias Big Black er hat gestartet eigentlich als Percussionist in Miami der 50er und hat mit allen möglichen Salsa- und Calypso-Bands zusammengespielt und ist dann nach New York gewechselt in den 60ern und hat sich allen möglichen Bebop-Größen angeschlossen, hat gespielt mit Freddie Hubbard, Randy Weston, Dizzy Gillespie und allen möglichen anderen. Und hat hier für mich zum Glück eine Glanzstunde, was man ihm gegönnt hat als Begleitmusiker für dieses Stück, wo nur diese beiden Musiker am Start waren. Wie gesagt, wenn man sich das komplett anhört, ist das eine unglaublich homogene Einheit. Und genau was der Roll gesagt hat, auch in diesen, also er spielt ja auch ein unfassbares Solo noch da, der Eubanks, aber die ganzen kleinen, super rhythmisch schnellen Sachen, da können die parallel da loslegen und sind total gut synchronisiert. Kevin Eubanks wiederum, 57 geboren, in Philadelphia und ist ein US-amerikanischer Jazz-Gitarrist, der von 95 bis 2010 übrigens der Bandleader in der Tonight Show war von Jay Leno.
Oh.
Und aber auch mit allen möglichen Leuten schon interessanteste Sachen gemacht habe. Ich habe ihn zuletzt gesehen bei einem Konzert von Dave Holland und anderen Musikern zusammen in der Philharmonie. Das ist auch schon einige Jahre her. Das war absolut faszinierend. Da haben sie auch ein bisschen freiere Sachen gespielt. Und er hat auch an der Gitarre völlig anderen Kram gespielt. Da auch sehr beeindruckend einfach, was der so macht. Der war sicherlich nicht nur als Begleiter von Jay Leno oder in so einer Tonight Show festgelegt. Der ist schon sehr vielfältig, der Mann. Ich mache keine überlange Sendung, verweise aber zumindest nochmal in Sachen Percussion, also Afrika natürlich. Da gibt's ja auch unfassbar faszinierende Gruppen. Zum Beispiel Güm ist eine französische Percussion-Band, die ganz tolle, nur perkussive Musik machen. Und es gibt unendliche tribalistische Musik bis hin in die elektronischen Bereiche, wo Percussion immer sehr erfreuliche Wirkungen hat. Wir wechseln jetzt aber in den Rock.
Ich möchte noch einen Satz unterstreichen bei diesem Stück, was wir gehört haben, ist die wirklich unfassbare Aufnahmequalität, wo man, was mir aufgefallen ist, man hört fast die Bewegung, man hört fast die Bewegung von der Hand auf diesem Fell. Also das ist so aufgelöst und das. Das kann die Kombination, also diese hoch aufgelöste Aufnahme, diese trotzdem warm und ein Mensch, der so filigran spielt, ergibt eine unglaubliche unglaubliches Stück, was wirklich beeindruckend ist.
Also wenn man zu Hause einen schlechten Sound hat, liegt das natürlich ab und an mal auch an den Geräten, mit über die man das spielt. Aber die Quelle ist in der Regel das Übel. Wenn es irgendwie, da gibt es übelst aufgenommene Sachen, die kannst du dir gar nicht anhören. Das ist dann nur so ein Soundbrei. Hier ist es wunderbar ortbar und du kannst das total gut trennen und sehr räumlich. Das ist die Kunst halt, die Leute beherrschen, wenn sie es wollen und wenn sie die Zeit und gegebenenfalls auch
das Talent
und das Geld vielleicht, keine Ahnung, wie teuer es ist, das so aufzunehmen, ist auch scheißegal. Jedenfalls das als Beispiel der perkassiven Elemente, die ich immer auch faszinierend fand. Wir schließen ab mit einem Stück und wechseln in den Rockbereich, in den Art-Rock-Bereich zu einem Stück, was total bekannt ist. Und da bitte ich gleich wirklich mal, weniger auf die eigentlich total geile Liedführung zu achten, die rhythmisch immer wieder wechselt und getrieben wird von einem Schlagzeuger, der super ideenreich die krummsten Takte auch spielt und unglaublich schwierige Sachen auch spielt, sowohl auf den Toms, auf der Snare und auf allen Beckenbereichen und so weiter. Über wen rede ich? Wir haben ihn schon mal gehört, Phil Collins.
Nein.
Ich bringe jetzt ein Stück von Genesis, und zwar Robbery, Assault and Battery, auch von ihrer 76er LP A Trick of the Tail. Also der Übergang, als unser lieber Peter Gabriel nach der Lamp Lies Down on Broadway Tschüss gesagt hat und man die ganze Zeit überlegt hat, ja, wer singt jetzt eigentlich bei uns? Ja. Man hat alle möglichen Leute eingeladen und hat sich dann für Phil Collins entschieden.
Sehr spannend ist doch.
Und übrigens, aber der Collins selber, was der am Schlagzeug da abgeliefert hat, und hier ist es richtig gut aufgenommen, hört selbst, wir reden gleich drüber. Bitte sehr. Für mich absolut faszinierend, dazu zu hören, wenn man sich jetzt wirklich aufs Schlagzeug konzentriert und das so weit weg ist, in den allermeisten Fällen von einem Viervierteltakt, der ist völlig ideenreich, völlig wahnsinnig da diese Sachen da zusammenbraut und das auf eine total brodelnde Masse hin formt und dazu dann diese sehr elaborierten Melodiebögen, die dann die Mitmusiker dann kreieren, für mich sensationell.
Ja, also das fand ich sehr beeindruckend. Was mich fasziniert hat, ist auch, dass im Gegensatz zu den anderen drei Stücken, die wir gehört haben, wo die Schlagzeuger unfassbar viel Ruhe und Raum hatten, der ist in ständigem Kontakt mit dem Hintergrund, also mit der Musik, die gerade da läuft und mit unfassbarer Präzision und trotzdem schafft er dazwischen noch wie ein Gitarrist fast da wirklich aufzubauen, kommt zurück und bleibt die Konstanz auch in der Musik. Das ist noch eine, also er muss drei Gehirne und 12 Arme haben, um das beherrschen zu können. Und trotzdem, es ist ja nicht nur noch eine technische Herausforderung, das ist auch künstlerisch und musikalisch, also unfassbar gelungen. Ich frage mich, ob ich weiß nicht, wie viel Aufnahme man braucht, um bis man das so sauber aufnehmen kann, aber das war wirklich sehr beeindruckend. Raoul, kennst du dieses Stück auch?
Ich kenne das Album A Trick of the Tail noch nicht so gut. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Man ist ja immer so, als ich bin durchaus ordentlicher Genesis-Fan. Auch in allen Fällen. Ich habe vor kurzem nochmal einen Podcast gemacht mit Krempe und Krempe hat in diesem Podcast zu mir gesagt, Genesis ohne Steve Hackett höre ich mir nicht mehr an. Also das heißt, diese Genesis-Phase, wo die dann an die Decke gegangen sind, zu dritt dann nur noch, ne, ab den 80ern, werden von vielen eingefleischten Fans gar nicht mehr gehört. Bei mir ist es so, dass ich die Peter Gabriel-Sachen liebe und ab Duke. Duke war ja mein erstes Album, habe ich schon oft genug gesagt. Und die Sachen, A Trick of the Tail und Wind and Wuthering, ne, heißt das davor, die kenne ich gar nicht so gut, aber ich muss die mir unbedingt besorgen. Du bist hier, ich weiß noch, hier im Wohnzimmer schon mal, da haben wir ein Stück von dem Album laut gespielt und du bist doch komplett ausgeflippt. Und die ist auch auf meiner Bucketliste. Ein ganz super tolles Album. Und ich habe die Biografie von Phil Collins gelesen. Das ist ein Autodidakt. Ne? Das ist ein Autodidakt, das hat er sich alles selbst beigebracht und das war ein prachtvolles Exemplar, was dieser Mann kann. Eine sensationell gute Aufnahme.
Also wir haben ein Stück von Brand X gehört, wo er auch im Jazzrock-Kontext gearbeitet hat, ja parallel. Und da hat er auch unglaubliche Dinge gespielt und hat das auch rhythmisch dermaßen bereichert. Ich bin jetzt, also ich fand Genesis insoweit immer gut. Ich persönlich fand die ganz früh, also diese Lamplighters Down on Broadway hat mich persönlich nie so abgeholt wie jetzt zum Beispiel diese Platte. Das ist jetzt wahrscheinlich neben der, muss ich gleich nochmal überlegen, wie sie hieß. Höchstwahrscheinlich meine Lieblingsscheibe, weil sie auch musikalisch absolut beeindruckend ist. Mit dem Volcano, dem ersten Stück, fand ich herausragend. Und die erste Platte, die ich mir von denen selber gekauft habe, das war eine Platte von 78, meine ich. Aber ich finde sie hier gerade nicht. Also ich reich das mal nach.
And then there was...
Ja, genau, die war's.
Und ja, Follow You ist drauf.
Ja, ne, aber da sind viele andere gute Stücke drauf. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt... Hör das nicht ewig, jeden Tag jetzt, aber das höre ich halt schon so lange und das die überarbeiteten Fassungen jetzt von dieser A Trick of the Tail, wie gesagt, das ist Oktober bis November 75 aufgenommen worden, das ist ein bisschen her, ist Februar 76 rausgekommen, ich selber kannte die Platte am Anfang, ich glaube, die kannte ich erst Anfang der 80er oder sowas, ich fing an mit der And Then There Were Three und dann habe ich ELO zu der Zeit gehört, da war ich ja 10 oder 11 dann und so. Ne? Aber da hätte ich das auch gar nicht geschnallt, was das eigentlich ist, was die da so spielen. Ja. Denn alle Musiker, die da jetzt gespielt haben, auch in diesen Teilen, haben richtig geil gespielt, super abgeliefert. Fassbar. Und das, was der, und da es hier ja um Drums und Percussion geht, was der Collins hier eingestreut hat, das war... krank. Gut. Aber gut krank.
Also es war auch wirklich interessant, was du gerade meintest, mit dass er da Autodidakt war. Oder dass er sich das alles selber beigebracht hat. Weil ich glaube, um so zu spielen, hast du mit Noten und so gar nichts mehr. Das ist wirklich, das ist eine ganz andere Beziehung zu dem Schlagzeug, Beziehung zu der Musik, die da entsteht, um in diese, es ist wie jemand, der schwimmt letztendlich. Der ist da drin und also der du kannst das nicht mehr in Noten, es ist einfach rein, also es ist wirklich ein reiner Virtuos, muss man sagen, der da am Werken ist und das ist wirklich faszinierend.
Und wenn die Leute von Phil Collins reden, dann denken sie immer an In the Air Tonight und dieses Schlagzeug-Solo, was sich dann irgendwann entwickelt. Dabei ist das eigentlich nur eine, da geht es nur um den Sound eigentlich. Das, was er da spielt, ist ja jetzt nicht besonders schwer. Und das hat die Leute dann schon so geflasht, boah, kann der spielen? Aber das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was eigentlich zählt. Das, was der hier jetzt abgeliefert hat, auf allen Bereichen des Schlagzeugs, ist absolut spitzenmäßig gewesen. Mhm. War auch klar, dass er dann später, irgendwann hat er ja, haben sie ja Chester Thompson noch geholt, also das konnte der live nicht immer alles bieten noch, wenn er dann voll singt und diese kranken Sachen dann noch abzuliefern, dann haben sie so zum Teil auch zu zweit gespielt, Schlagzeug. Und aber also, wie gesagt, 51 geboren, es steht hier lustig, Schlagzeuger, Sänger, Songwriter, Produzent, Schauspieler und Buchautor. Er kann ja leider nicht mehr spielen, weil er irgendwie gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist. Das fing an mit der Hand, die nicht mehr mitmachte und jetzt hat er noch diverse andere Leiden, keine Ahnung. Aber man sollte sich nicht immer an seinen Soloplatten aufhängen, die jetzt auch nicht so schlimm sind, wie sie immer gemacht werden. Aber Genesis hat halt mit diesem Album hier so viele, also in diesem Art-Rock-Kontext oder Prog-Rock-Kontext ein Meisterwerk abgeliefert. Okay. Und das auch wesentlich künstlerischer ist, wenn ich das mal so aufgeblasen sagen darf, als die späteren Sachen. Die haben über andere Dinge gepunktet, über bestimmte, keine Ahnung, irgendwelche Melodien vielleicht oder was weiß ich.
Pop-Songs, perfekte Pop-Songs, Mama oder sowas.
Ja gut, also wie auch immer, jedenfalls damit schließe ich den Reigen heute und
ich wollte noch ein Statement, darf ich euch noch ein Statement abbringen? Es passt so perfekt. Es gibt ja gerade jetzt in der Rock-Community, die ja immer kleiner wird, wie wir wissen, weil Rock stirbt ja aus, wie wir wissen. So, ich ärgere euch jetzt.
Wie du sagst.
Beim Thema Schlagzeug, und wir sind heute bei Schlagzeug, deswegen passt das so gut. Eine Band, die nach 500 Jahren endlich wieder tourt, weil sie denken, nur weil unser Schlagzeuger gestorben ist vor 10 Jahren, können wir ja trotzdem spielen. Es geht um die Band Rush.
Ach, die Geschichte.
Die kanadischen Rock-Prog-Götter. Ich war nie so ein großer Fan von denen. Neil Peart war der Drummer, der vor 10 Jahren gestorben ist. Und es geht um eine, mittlerweile nicht mehr so jung, eine Dame aus der guten alten Bundesrepublik, Annika Nillis, die bekannt geworden ist, weil sie auf der letzten Tour von Jeff Beck, der ist ja kurze Zeit später gestorben, Schlagzeug gespielt hat, Annika Nillis. Und dadurch ist sie in der angloamerikanischen Rockwelt bekannt geworden. Sie macht sehr experimentellen Jazz-Schlagzeug, also sehr spannende Sachen. Und das ist an die Rush-Leute gekommen und die haben sich dann die YouTube-Videos angeguckt und sie dann angerufen und gefragt, willst du nicht bei uns einsteigen für die Tour? Wir machen eine Welttour. Nee, lang erwartet von den Fans und das Management von ihr war erstmal überfordert. Ne?
Ja, klar.
Und da gibt's eine süße Szene, wo sie dann ankommt in Kanada und die machen die ersten Proben und sie ist wie ein junges Mädchen total nervös und hat aber dann, die haben dann über die, nach 10 Tagen gewusst, wir passen zusammen. Und ich finde das eine sehr rührende, spannende Story. Übrigens, ja, die sagen immer nicht Annika Nillis, sondern Annika Niles ist sie in den USA. Jedenfalls könnt ihr vielleicht mal verfolgen. Sehr sympathisch und auch eine sehr spannende, tolle Schlagzeugerin.
Aber ich finde es gut, dass du das ergänzt, weil tatsächlich hier jetzt überhaupt keine Frau dabei war bei den Künstlern, die ich vorgestellt habe. Und es ist auch nicht so leicht jetzt aus dem Bereich dann die Frauen herauszudestillieren, aber sie gibt es natürlich. Sheila E. gab es zum Beispiel auch im Prince-Kontext. Wir hatten neulich Valentina Margaletti gehört im Zusammenhang mit Vanishing Twin und vielen, vielen anderen Sachen, die sie macht, auch sehr viele Freispielsachen, die sie macht. Und es gibt sicherlich ohne Ende mehr. Es gibt, ich habe mich versucht, im Rock-Kontext zu informieren und habe da ein paar Namen kennengelernt. Aber ich kenne zu wenig von den Frauen, die auch in, also auch Musik oft dann begleiten, die jetzt mich nicht so total kickt. Aber es gibt sie garantiert. Und wenn ihr welche kennt, dann empfehlt sie uns doch bitte. Und aber das ist zumindest das Ende dieser Sendung jetzt erstmal. Und ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und ich hoffe, ihr konntet über eure Endgeräte irgendwie was mitkriegen davon.
Danke, Jim, für diese tolle Sendung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Danke, Raoul, für die Ergänzung. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Mitkommen, fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Und wir sagen bis bald für eine Folge von Was mit Rock und Vinyl. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst. Weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht. Und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.